In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting.
Herzlich willkommen bei Focus Südwest, heute am Donnerstag, 24. März 2022, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Der Themenüberblick heute. Freiburg Aktionsprogramm Energie für alle von einer Stadt für alle. Steigende Preise für Wärme und Strom werden vielen Haushalten in den nächsten Monaten schwer zusetzen. Deshalb hat die eine Stadt für alle Fraktion aus dem Freiburger Gemeinderat am Donnerstag ein Aktionsprogramm vorgestellt. Von Bund bis zu den Kommunen stehen alle in der Pflicht, hier zu entlasten und einen sozialen Ausgleich zu schaffen. Gesprochen wurde mit Linda Wimmer-Kihalowitz und Gregor Mollberg. Stadträte von Verwaltung in Geheimausschussmodus befördert. BeobachterInnen in der aktiven Zivilgesellschaft fällt es zunehmend auf, hinter verschlossenen Türen verschanzen sich Stadträte, männlich-weiblich divers, in den Ausschüssen. Im Gemeinderat werden nur wenige Themen überhaupt diskutiert. Lebendige Diskussion zwischen Timothy Sims aus der Freiburger Grünen Fraktion, zugleich Geschäftsführer der Fraktion, zu einem Prozess, den die Pandemie nur begünstigt hat, im Gespräch mit Michael Menzel.
Was war Anlass für dieses Aktionsprogramm?
Anlass ist allgemein bekannt. Es gibt einmal das Thema generelle Preissteigerungen und auf der anderen Seite ganz konkret die gestiegenen Heiz- und Stromkosten. Und wir haben dann einfach als Fraktion überlegt, was können wir denn auch angesichts der immer noch angespannten Corona-Lage und auch des Kriegs in der Ukraine, das sind beides Themen, die uns extrem beschäftigen. Aber wir müssen natürlich als kommunale Gemeinderatsfraktion einfach überlegen, was können wir denn für die Stadtgesellschaft tun und auch für die Leute tun, die wirklich am knappsten sind, um das mal ein bisschen flapsig zu formulieren, die einfach jetzt extrem leiden aufgrund dieser allgemeinen Preissituation. Und wir haben dann einfach überlegt, wir machen so ein kommunales Aktionsprogramm, Energie für alle haben wir das genannt, wo wir 10 Punkte vorstellen, wie die Kommune, wie die Stadt Freiburg darauf reagieren kann. Das kostet ein bisschen Geld, was wir vorgestellt haben, aber es würde dazu führen, dass die Haushalte, die zum Beispiel Wohngeld bekommen oder auch die Haushalte, die die Grundsicherung bekommen, etwas entlastet werden. Und ich glaube, das wäre, wenn uns das gelingt, dafür Mehrheiten zu bekommen, ein gutes Signal auch in Richtung sozial-ökologische Wende, weil es ist ja ganz klar, dass durch die Klimakrise alle Menschen in Freiburg auch noch mehr belastet werden. Und wenn man aber den Menschen, die mit Existenzminimum leben müssen, nicht finanziell entgegenkommt, dann wird uns das nur sehr schwer gelingen, da quasi auch die Stadtgesellschaft zusammenzuhalten.
Wie kann Entlastung geschaffen werden? Was schlagt ihr kurzfristig vor?
Also die Bundesregierung hat ja einige Maßnahmen jetzt beschlossen, die sich allerdings vor allen Dingen auf Wohngeldempfängerinnen beziehen. Im Bereich der Grundsicherung ist im Grunde nichts passiert, also außer die 3-Euro-Erhöhung noch im letzten Jahr. Aktuell kann man von dem Grundsicherungsbetrag, konnte man auch vorher schon nicht, armutsfest leben. Wir wollen, dass die Grundsicherung grundsätzlich auf 678 Euro erhöht wird. Wir wissen allerdings nicht, ob und wann das passiert. Wir glauben nicht, dass das zeitnah passiert. Deswegen fordern wir von der Bundesregierung grundsätzlich, dass sie die Einmalzahlung auf mindestens 200 Euro erhöht. Die 100 Euro, die sie jetzt beschlossen haben, hat Lina ja gerade eben schon gesagt, beziehen sich im Wesentlichen auf die Mehraufwendungen durch Corona. Also bilden die Energiekosten, in dem Fall explizit die Stromkosten, nicht ab. Deswegen wollen wir, dass die Stadt für den Bereich der Grundsicherungsempfänger, aber auch für die Wohngeldempfänger einen kleinen Stromkostenzuschuss bezahlt von mindestens 5 Euro pro Person im Monat. Dazu muss man wissen, dass die Heizkostenpreissteigerung im Grunde sozusagen von der Stadt übernommen werden. Die Stromkosten allerdings nicht, aber die steigen ja eben auch. Und deswegen ist sozusagen das für uns die Maßnahme, also ein Stromkostenzuschuss für Grundsicherungsempfänger, wie eben beschrieben. Wir wollen auch, dass, wenn zum Beispiel Stromschulden auflaufen, die Stadt über einen kleinen Sozialfonds da unterstützend eingreift, also sozusagen Teilbeträge dieser Stromschulden übernimmt, so dass die Gefahr von einer Verschuldungsspirale gebannt wird. Natürlich muss dann auch entwickelt werden, wie überhaupt die Tilgung passiert. Also kann die Tilgung geleistet werden und eben mit diesem aus dem Sozialfonds zufinanziert ein Tilgungsmodell entwickelt wird, was eben funktioniert, auch für die Betroffenen. Außerdem wollen wir, dass das bestehende Programm Austausch weiße Ware und Stromsparcheck, was von der FQB angeboten wird, ist eine städtische Gesellschaft, die zum einen den Wiedereinstieg ins Berufsleben organisiert, aber eben auch solche Angebote, die Beratungsangebote an Grundsicherungsempfänger und in dem Fall eben diesen Stromsparcheck und dort auch sozusagen anbietet ein Gerät, also in dem Fall sind es Kühlschränke und Wasserkocher, also energieintensive Geräte auszutauschen durch energieeffizientere und bei einem Kühlschrank zum Beispiel 100 Euro dazu gibt. Dieses Programm wird unseres Erachtens noch nicht offensiv genug beworben. Man muss selber ein bisschen suchen im Internet, bis man dazu irgendwas findet. Und auch am Jobcenter wohl wird es nicht besonders offensiv offeriert. Da sind wir der Meinung, dass das viel intensiver passieren muss. Aber auch sich überlegt werden muss, ob sozusagen diese 100 Euro eigentlich ausreichend sind, wenn ein Kühlschrank faktisch 300 bis 400 Euro kostet. Wir sind auch der Meinung, dass die Leute, die Grundsicherung im Alter beziehen, dass die Leute da inkludiert werden sollen. Die laufen in der Regel jetzt nicht beim Jobcenter auf, deswegen erreicht sie die Information dort auch nicht. Und da sind wir aber auch schon auch im Gespräch mit der Stadt. Das ist auch schon erkannt worden, dass da die Werbung nicht besonders gut passiert.
Ja. Wendet euch auch an die Badenova. Welchen Einfluss hat da die Stadt und was sollte die Badenova machen, um Haushalte mit niedrigeren Einkommen zu entlasten?
Ich meine, dass die Badenova einen Sozialtarif entwickelt, sprich ein günstiges Energiekontingent, vielleicht auch ein vergünstigtes Energiekontingent, speziell für Grundsicherungsempfänger. Die Badenova ist ein Unternehmen, wo wir als Stadt zwar daran beteiligt sind, aber auf das wir sozusagen nicht direkt Einfluss haben durch Beschlüsse, die wir im Gemeinderat fällen. Allerdings ist der OB dort Aufsichtsratsvorsitzender und über den Weg wollen wir die Badenova dazu motivieren, so einen Tarif zu entwickeln und anzubieten. Wir haben ja noch eine ganze Reihe weiterer Forderungen aufgestellt. Die an die Bundesregierung will ich jetzt noch mal kurz weglassen. Also das ist natürlich im Wesentlichen die Erhöhung des Regelsatzes und was ich vorhin schon ausgeführt habe, die Einmalzahlung. Aber bei den Maßnahmen, die wir sozusagen auf kommunaler Ebene noch ergreifen müssten, wäre eine mietneutrale Sanierung von FSB-Bestandswohnungen auch aus Mitteln des Klimafonds. Das ist eine Maßnahme, die einen sozialen und einen ökologischen Charakter hat. Und eine weitere etwas langfristige Maßnahme, die wir auch fest im Blick haben müssen, ist die Sanierung von öffentlichen Bestandsgebäuden, das heißt Schulen, letztendlich auch die Karlskaserne, also ältere Gebäude, die wir haben, wo wir durch eine gute Sanierung, auch eine rechtzeitige frühe Sanierung dafür sorgen müssen, dass die Energiekosten, die sonst entstehen, uns nicht den Haushalt allgemein auffressen und uns den Handlungsspielraum später und dauerhaft nehmen.
Ist denn für diese Vorschläge im städtischen Haushalt Geld da? Jetzt wurde in der Vergangenheit ja auch zum Beispiel die Tariferhöhung für Erzieherinnen etc., die Weitergabe von Tariferhöhungen von der Stadt gekappt mit der Begründung, im Haushalt seien nicht genug Mittel vorhanden. Die weltpolitische Lage ist ja schon so, dass vielleicht das doch auch irgendwann auf die Wirtschaft auch in Südbaden ein bisschen durchschlagen könnte, was sich dann vielleicht, weiß ich nicht, aber vielleicht langfristig auch auf die Gewerbesteuereinnahmen auswirken könnte. Ja, ist für die Maßnahmen Geld da?
Aus unserer Perspektive ist für solche wichtigen Maßnahmen Geld auch im städtischen Haushalt da. Wir haben uns nochmal schlau gemacht, wie das jetzt konkret mit den Gewerbesteuereinnahmen aussieht. Und im Doppelhaushalt 21/22 waren 192 Millionen eingeplant. Und jetzt kam es aber aufgrund von Corona, weil Freiburg ein starker Medizinstandort unter anderem ist, zu deutlichen Mehreinnahmen. Das heißt, wir rechnen jetzt mit 210 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer für den städtischen Haushalt. Und daraus kann man aus unserer Sicht für so gute Ideen, die wir jetzt mit diesem Aktionsprogramm vorgestellt haben, die wirklich sehr konkret bestimmte Gruppen in Freiburg unterstützen können, durchaus, ich sag mal, 1 bis 2 Millionen, natürlich gerne mehr, aus diesen Mehreinnahmen nehmen. Und zudem ist es so, dass es seit einigen Wochen in der Stadtverwaltung eine Diskussion gibt, was mit diesen Mehreinnahmen gemacht werden kann. Und es gibt die konkrete Idee, einen Teil dieser Mehreinnahmen für den sogenannten Bauunterhalt zu verwenden. Das ist per se jetzt nicht schlecht, weil, wie Gregor das schon ausgeführt hat, führen gut sanierte Gebäude ja auch dazu, langfristig den städtischen Haushalt zu entlasten. Aber trotzdem muss sich die Stadtverwaltung überlegen, was für ein Signal das nach außen darstellt, wenn man quasi nur in Anführungsstrichen für den Bauunterhalt diese Mehreinnahmen verwendet und nicht für gute Sozialprojekte. Also wir sehen durchaus eine realistische Möglichkeit, unsere Vorstellungen zu finanzieren aus den Mehreinnahmen.
Um das ganze Thema auch so ein bisschen noch anschaulich zu machen, habt ihr denn schon Berichte, seid ihr in Kontakt zu Menschen, die jetzt ganz akut die gestiegenen Energiekosten zu spüren bekommen? Was berichten dort euch Menschen in Freiburg?
Wir haben tatsächlich in den letzten Wochen immer mal wieder E-Mails bekommen von Einzelpersonen, die aus ihrem alten Stromtarif rausgeflogen sind und jetzt quasi zur Badenova wechseln. Und wo, glaube ich, Ihnen die Badenova sagt, sorry, tut uns leid, wir können dich gerade nicht aufnehmen oder nur zu extrem viel höheren Kosten pro Kilowattstunde. Da liegen uns auch E-Mails vor. Und es gibt auch Leute, die tatsächlich dann auch in Corona auf uns persönlich zukommen und uns davon erzählen, dass das für sie tatsächlich jetzt eine schwierige Situation ist. Und es ist ja, fängt ja jetzt erst an, schwierig zu werden. Und je nachdem, wie lang auch der Krieg in der Ukraine dauert, wenn der sich hinzieht, was wir uns alle nicht wünschen, dann ist dieses Thema einfach weiterhin auf der Tagesordnung. Da müssen wir uns drum kümmern.
Was denkt ihr, wie sich diese Kosten oder dann der zwangsweise Wechsel zu Badenova, wie sich das für den Alltag der Leute auswirkt?
Naja, also erstmal ist man geschockt. Ich glaube halt, dass viele auch sozusagen aus ihrem Lebensalltag heraus, wenn man diese gestiegenen Kosten nicht so einfach schultern können. Das wollen wir sozusagen alles vermeiden und deswegen ist es uns total wichtig, dass wir jetzt nicht einfach warten, bis die Bundesregierung irgendwas macht. Und wenn wir eben schon mehr Einnahmen haben aus der Gewerbesteuer, neue Schulden aufnehmen, jetzt nicht einfach diese Mehreinnahmen dazu nutzen, diese fest vereinbarte Mehrverschuldung einfach nicht zu machen, sondern diese Mehreinnahmen, die einfach über dem Haushaltsplanansatz liegen, auch so zu nutzen, dass man Leute entlasten kann und ihren Lebensalltag so zu gestalten, dass die Sorgen etwas abnehmen.
Wie schätzt ihr die Chancen ein auf kommunaler Ebene, dass euer Aktionsprogramm umgesetzt werden kann?
Die Stadtverwaltung und auch die anderen Gemeinderatsfraktionen müssen eigentlich jetzt, finde ich, in die Situation kommen, dass sie eigentlich einen Handlungsdruck auch spüren müssen, dass sie in der Verantwortung sind, jetzt da reagieren zu müssen. Und die Summe, die wir ausgerechnet haben, jetzt zum Beispiel für diesen städtischen Stromkostenzuschuss, ist ja mit 1,2 Millionen, selbst wenn es 1,5 Millionen sind, weil wir noch eine Gruppe da extra mit einrechnen, finde ich, das sind sehr überschaubare Kosten, weil sie ja vor allem auch einmalig sind. Und also ich bin zuversichtlich, dass wir einen Teil unseres Programms auch umsetzen können und eine Mehrheit auch dafür finden.
Das ist das, was wir jetzt sozusagen stark machen wollen, dass man eben nicht immer auf alles warten kann, während bei Leuten sozusagen die Schulden auflaufen oder die Alltagsfinanzierung zusammenbricht. Ich meine, die ist ja bei allen eh schon mit heißer Nadel gestrickt. Und sowas bringt halt einfach sozusagen den Lebensalltag total ins Wanken und das können wir einfach nicht zulassen. Ich hoffen wir da einfach auf Verständnis. Einfach wird es sicherlich, sicherlich nicht. Also das ist gar keine Frage. Also entscheidend ist eine öffentliche Debatte, die Berichterstattung darüber und die Gestaltung dieser Debatte jetzt im Fortlauf. Und daran werden wir uns beteiligen, unter anderem mit diesem Vorschlag, unter anderem mit dem Öffentlichkeit. Wir diskutieren diese Fragen natürlich auch in unseren Listen, linke Liste, grüne Alternative, unabhängigen Frauen, und werden auch da Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit dazu entwickeln.
Ihr habt jetzt erst einmal das Aktionsprogramm Energie für alle vorgestellt. Ist jetzt die Zeit der bundesweit ja die große Debatte, die gestiegenen Tankkosten, Benzin und Diesel, ist das, wäre das jetzt auch vielleicht der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, in Freiburg zum Beispiel, es braucht dringend, um da gegenzusteuern, einen kostenlosen ÖPNV?
Das ist eine charmante Forderung, die wir ja prinzipiell quasi als Fraktion und als Einzellisten ja auch im Prinzip schon immer, seit es uns gibt, unterstützt haben. Das ist natürlich aber eine Sache, die wir auch kommunal alleine so nicht voranbringen können. Aber es hat mit dieser Debatte ja was zu tun. Es gibt ja jetzt diesen Vorstoß von der CDU, die errechnet haben wollen, welche Mehrbelastung es durch einen kostenlosen ÖPNV am Wochenende geben könnte. Das finden wir prinzipiell erstmal einen guten Vorschlag, und gleichzeitig würden wir uns natürlich gerade auch von der CDU-Fraktion freuen, wenn sie einzelne Vorschläge aus unserem Aktionsprogramm auch gutieren würde, dass man sich da zusammen quasi für eine Entlastung, für eine finanzielle Entlastung für Menschen in Freiburg aussprechen kann. Also das eine schließt das andere nicht aus. Und gerade ein kostenloser ÖPNV, da gibt es in anderen Städten, in anderen Ländern konkrete Projekte, die erfolgreich laufen, aber das ist eher tatsächlich wie auch der, wie das Sozialticket, ein sehr langfristiger Prozess. Aber wir bleiben da dran. Das ist ein Thema, was gut zu unserer Fraktionsgemeinschaft passt, und ist einfach ein wichtiges Thema.
Also, nein, ich fange mal anders an. Vier Gemeinderatsfraktionen habe ich in Vorbereitung dieser Sendung angeschrieben. Zwei haben geantwortet, eine hatte keine Zeit, die EFSA. Hier im Studio begrüße ich jetzt Timothy Sims von der Fraktion der Grünen, auch die größte Fraktion im Freiburger Gemeinderat. Hallo Timothy.
Ja, hallo Michel.
Gut. Unser Thema heute ist das, was aufrechte oder eifrige Beobachter des gemeinderätlichen Geschehens in Freiburg sehr lange jetzt schon bemerken, dass der Gemeinderat sich verwandelt in ein Gremium, das eher einem Geheimrat gleicht. Also, nächste Woche wird zum Beispiel der Bauausschuss zum zweiten Mal, es ist seine dritte Sitzung in diesem Jahr, in nicht öffentlicher Sitzung komplett tagen. Gleichzeitig wird dieser Bauausschuss durchaus Thematiken vorberaten, die zwar irgendwann mal in den Gemeinderat hineinkommen werden, die das öffentliche Wohl sehr wohl betreffen und vom allgemeinen Interesse der Bürgerinnen und Bürger sind. Wenn man sich die Kommunalordnung anguckt, die Gemeindeordnung, dann sagt die Gemeinderatsthemen sind öffentlich zu verhandeln. Wenn man aber die Situation hat, dass der Gemeinderat fortgesetzt Thematiken vorberät, in teilweise 3, 4 Gremien, immer nicht öffentlich, und dann in der Gemeinderatssitzung eine Nicht-Debatte macht, dann hat man im Prinzip das Themen, die öffentlich zu verhandeln wären, in jeder vernünftigen Demokratie, Transparenz gehört nun mal dazu, tatsächlich nicht mehr einem eigentlich gesetzlich vorgesehenen demokratischen Prinzip entsprechen. Also, Fraktionsgeschäftsführer, Stadtrat der Grünen, der größten Fraktion des Freiburger Gemeinderats, Timothy Sims, wie sieht's aus? Eine zufriedenstellende Lage?
Nein, sicherlich nicht. Also vielleicht schicke ich mal vor. Ich freue mich, dass Radio Dreieckland die Gemeinderatsarbeit immer so intensiv verfolgt. Das ist auf alle Fälle gut, wenn Medien das tun. Es ist so, dass wir seit nun 2 Jahren ja auch im Pandemiemodus sind. Das hat dazu geführt, dass sich auch in dem ganzen Sitzungsbetrieb einiges geändert hat. Wir haben unter anderem, sage ich mal, ja viele auch beratende Ausschüsse nicht öffentlich gemacht als Videokonferenzen. Der Hintergrund ist, dass leider es wohl rechtssicher nicht möglich ist, Videokonferenzen unter Beteiligung der Öffentlichkeit zu machen. Wir haben da auch mehrere Vorstöße gemacht, die aber leider alle da letztendlich gelandet sind, dass dazu, sag ich mal, der Landesgesetzgeber eine Regelung schaffen muss. Das steht leider noch aus, auch wenn wir das eben mehrfach angemahnt haben. Also das erklärt es zu einem Teil. Auch im Gemeinderat ist es so, wir haben ja auch viele Mitglieder im Gemeinderat, die wir sind ja ein gewisser Querschnitt der Bevölkerung. Das heißt, wir haben auch viele ältere Mitglieder im Gemeinderat und auch Leute, die Risikogruppen haben. Das heißt, wir haben uns interfraktionell auch immer darum bemüht, die Gemeinderatsdebatten kurz zu halten. Das hat sicherlich auch dazu geführt, dass mehr Punkte als sonst, sag ich mal, ohne abschließende Diskussion im Gemeinderat erfolgt sind. Es ist klar, das ist unbefriedigend, das sehen wir auch so, aber wie gesagt, während der Pandemie gab es einfach zwei Dinge, die wir da in Balance bringen mussten. Das eine ist, sag ich mal, der berechtigte Wunsch auch von den Mitgliedern in den Gremien, sich möglichst nicht anzustecken und deswegen möglichst kurze Sitzungen zu machen und auch möglichst viele Videositzungen zu machen und andererseits natürlich das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit. Ich hoffe, dass das, sag ich mal, im Laufe des Jahres auch wieder in die Richtung geht, wie wir es vor der Pandemie hatten. Jetzt ist aber, glaube ich, der eigentliche Punkt, um den es geht, weniger die Diskussion im Gemeinderat, als vielmehr die Frage der Nichtöffentlichkeit von einzelnen Punkten in den Ausschüssen. Da sieht unsere Geschäftsordnung vor, und da gibt es auch keinerlei Regelungen in der Gemeindeordnung, die dem entgegenstehen, dass die Vorberatung in der Regel nicht öffentlich erfolgen.
Darf ich da gleich
das
einhaken?
Kann man kritisieren.
Darf ich da gleich einhaken? Wir müssen mal den Wortlaut nehmen, dieses Paragraphen 20 der Geschäftsordnung des Gemeinderates zu beschließenden Ausschüssen. Satz 1 ist genau die Wiederholung des Auftrages der Gemeindeordnung. Die Sitzungen der beschließenden Ausschüsse sind öffentlich. Nicht öffentlich ist zu verhandeln, wenn das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner dies erfordern. Soweit die Sitzung der Vorbereitung der Beschlussfassung des Gemeinderats dienen, sind sie in der Regel nicht öffentlich. Genau. Tagesordnungspunkte, an denen die Gesamtheit der Einwohner in besonderem Maße interessiert ist und die im breiten Kreise der Bürgerschaft diskutiert werden, sollen in öffentlicher Sitzung beraten werden. Das ist also im Prinzip die Regelung, auf die du jetzt rekurrierst, genau. Und die extensiv jetzt genutzt wird, gerade bei Bauausschussgeschichten, teilweise auch der Kulturausschuss, das ist ein beratender Ausschuss nur, das ist ja kein beschließender Ausschuss, aber die sehr extensiv genutzt werden. Hinzu kommt, dass dies, ich nehme ein Beispiel. Am 30.11. hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zur Kenntnis genommen eine Informationsvorlage. Die war drei Ausschüsse vorher beraten worden. Sie war beraten worden im Haupt- und Finanzausschuss, im Kinder- und Jugendausschuss und im Ausschuss Bildung und Weiterbildung. Thema dieser Vorlage, einer Informationsvorlage, war, wie geht Freiburg, das war eine Initiative, die aus der Mitte des Gemeinderats gekommen ist, mit der Pandemie in Schulen um, in Kindergärten um. Diese Vorlage ist dreimal also nicht öffentlich vorberaten worden, ist dann in der Gemeinderatssitzung, in der öffentlichen Sitzung zwar eingebracht gewesen, aber nicht debattiert worden. Und das Resultat ist, dass zum Beispiel die Öffentlichkeit bewegende Fragen. Warum gibt es eigentlich in den Klassenzimmern nicht so wenige CO2-Ampeln, um mal so ein Thema zu nehmen? Oder warum nur 46 Luftfilter bei 1200 Klassenzimmern sogar, ja? Oder warum wird nur in zwei Schulen, insbesondere immer nur bei Neubauten, nicht bei Sanierung. Ja. Also all solche Fragen, die von absolut dringenden Interesse auch der Öffentlichkeit sind. Wie gehen wir eigentlich in so einer Schule mit den Lehrern, mit den Schülern, mit den Eltern um? Diese Fragen sind unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt als Informationsvorlage und kommen jetzt praktisch nicht mehr auf die Tagesordnung irgendwann.
Naja, also Sie waren ja auf der Tagesordnung. Ja, der Gemeinderat war offensichtlich der Meinung, dass man über diese Informationsvorlage nicht mehr debattieren muss. Deswegen hat man im Gemeinderat nicht mehr darüber diskutiert. Und ich hatte dir ja schon mitgeteilt, dass, sag ich mal, insbesondere die Beratenausschüsse eben nicht öffentlich als Video stattgefunden haben. Also das kann man da gerade an dieser Drucksache eigentlich ganz gut erklären. Deswegen ist das eigentlich kein so gutes Beispiel.
Ich glaube, ich ein gutes schön. Beispiel... Also der Kinder- und Jugendausschuss ist ein beschließender Ausschuss. Der Haupt- und Finanzausschuss ist ein beschließender Ausschuss.
Ja, sorry, aber es gab ja nichts zu beschließen. Es war eine reine Informationsdrucksache.
Als Information, und ich sag mal so, aber trotzdem hätte natürlich auch eine Vorlage daraus ergeben können, außer einer Debatte, dass man zum Beispiel Beschlussanträge macht, komm, wir wollen nachsorgen für den
Ding. Hätte eine Fraktion einen Beschlussantrag gestellt für einen Gemeinderat zur Informationsdrucksache, das wäre ja zulässig gewesen, es wäre von der Tagesordnung gedeckt gewesen, dann hätte man natürlich auch darüber im Gemeinderat wahrscheinlich diskutiert und diesen Antrag diskutiert. Jetzt hat aber keine Fraktion das gemacht. Also ich glaube...
Ein Versagen des Gestaltungsrechts des Gemeinderates, sage ich jetzt mal bewertend.
Ja, aber wie gesagt, der Gemeinderat hat ja diese Dinge debattiert und ist zum Schluss gekommen, offensichtlich nichts zu machen. Und es steht natürlich der Presse auch immer frei, zu Informationsdrucksachen auch natürlich gezielt auch nochmal nachzufragen. Also ich finde es deswegen ein schlechtes Beispiel, weil ich gerade jetzt bei dieser Drucksache den Punkt nicht so sehe. Also hätte es da, sag ich mal, tatsächlich unterschiedliche Bewertungen gegeben, die dann letztendlich in einem Änderungsantrag gemündet werden, dann hätte das ja stattgefunden. Ich finde einen anderen Punkt, ich nehme ein anderes Beispiel, wo ich sehr schade fand, das war der Beteiligungsbericht. Weil das natürlich eine Drucksache ist. Ich weiß, du liest die als auch immer sehr genau, wo natürlich die Präsentation von den Gesellschaften im Hauptausschuss in der Vergangenheit immer öffentlich war und wo natürlich da man schon sagen kann, das ist eigentlich schade, dass das aufgrund der aktuellen Situation halt die Stadtverwaltung entschieden hat, es nicht öffentlich zu machen. Aber ich glaube schon, dass man wieder hinkommen muss, dass man wesentliche Punkte auch in der Vorbereitung öffentlich macht. Aber das liegt letztendlich ein Stück weit an der Stadtverwaltung, das dann auch zu tun, wenn die Pandemielage es auch dann wieder zulässt. Also das möchte ich einfach einschränkend machen. Ich weiß, das ist, sag ich mal, für euch doof. Aber da gibt es einfach diese zwei unterschiedlichen Punkte. Und da kann ich die Kritik absolut nachvollziehen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ein Großteil dieser Vorbereitung tatsächlich dann auch so spannend ist, wie man es vielleicht vermutet, nur weil es hinter verschlossenen Türen stattfindet. Also ja. da findest du, glaube ich, wirklich bessere Beispiele. Ich finde, du machst keine guten Beispiele heute.
Es gibt viele Beispiele. Ich habe nur zwei, weil ich habe an diesen Punkten weitergearbeitet. Ja, man könnte über die Wärmevergaberechte im Dietenbach reden, etc. Gibt es ja viele Punkte. Tim, erstmal hier machen wir einen Strich darunter. Wir sagen also, guckt euch das genau an, kümmert euch, wenn ihr auch jetzt nicht sehr viel Informationen dazu habt, über die Frage, was in den Ausschüssen vorbereiten wird, und macht euch mit euren Vertretern, die ihr gewählt habt, darüber schlau und arbeitet an diesen Punkten und zeigt ihnen, dass ihr ein öffentliches Interesse daran repräsentiert, dass das vernünftig vorbereiten und dann debattiert wird. Meistens ist es ja sinnvoller, das sogar in der Vorbereitung zu diskutieren, in den Fachausschüssen, weil die ja doch noch ein bisschen mehr Erfahrungs- und sonstiges Wissen haben und auch ihre Sachverständigen da teilweise drin haben. Tim, ich bedanke mich für deinen Besuch. Wir müssen jetzt noch Viertelstunde.
Dann wünsche ich euch auch eine gute Zeit und wir werden an dem Thema dranbleiben. Sind wir auch bisher dran geblieben und wie gesagt, die Einschränkungen haben momentan echt noch viel mit der Pandemie zu tun. Da bitte ich einfach um Verständnis. Danke, dass ich das darlegen durfte.
Okay.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 24. März 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad.
Fokus Südwest, Nachrichten von links unten.